Ja, mir liegt ein Wort auf dem Herzen aus dem Johannesevangelium, Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes bezieht sich hier auf eine Begebenheit im Alten Testament. Die, die die Sonntagsschule besucht haben, wissen natürlich jetzt sofort, wovon ich rede. Ich erkläre es euch nochmal für die, die es nicht so genau mehr wissen. Das Volk Israel wurde von giftigen Schlangen bedroht, war eine Plage oder wie auch immer. Sie wurden gebissen und viele wurden auch schon gebissen und waren auch schon im Sterben. Also manche sind sogar schon gestorben. Und in dieser Situation gab Gott Mose den Auftrag, eine Schlange, eine eherne Schlange, also eine metallene Schlange, auf einen Stab anzufertigen. Jeder von euch kennt bestimmt dieses Bild, gell? Bei Ärzten oder Apotheken sieht man das manchmal noch, so ein Stab, wo sich oben eine Schlange ringelt. Das ist aus diesem Bild herausgekommen. Das soll einfach zeigen, hier gibt es medizinische Hilfe bei schwierigen Situationen. Und diese Schlange war jetzt nicht nur anzufertigen, sondern Gott sagte Mose, jeder, der auf diese Schlange blickt, der wird nicht sterben. Das war die einzigste Bedingung in diesem Moment, auf diese Schlange zu gucken. Jeder denkt jetzt sofort, klar, logisch, ist auf Christus bezogen, wir schauen aufs Kreuz und werden nicht sterben, wir werden unsere Erlösung bekommen. Aber wir haben ja nicht so sehr hier in Deutschland, okay, jetzt der Virus, aber wir haben ja nicht so viel körperliche Probleme hier in Deutschland. Wir haben eine gute Krankenversorgung normalerweise, es gibt gute Ärzte, Medikamente sind reichlich vorhanden für die großen und kleinen Wehwehchen des Lebens. Also wozu brauchen wir jetzt Wunder oder Zeichen oder wozu brauchen wir jetzt diese Hilfe gegen giftige Schlangen, ich meine, gibt es hier in Deutschland zwar auch, aber so dermaßen wenig, dass wir hier kaum was haben. Klar, wenn wir jetzt in Australien wohnen würden, da gibt es eine Menge giftiger Schlangen, aber hier in Deutschland denkt man dann vielleicht, na. Aber wir haben hier ein anderes Problem. Und das hat jeder von uns irgendwo vielleicht auch schon in seinem Leben erlebt. Es gibt geistliche Probleme, gerade für Christen, die uns öfters plagen. Also da gibt es Anfechtungen, dass du plötzlich massiv das Gefühl hast, ach, das mit Gott und diesem ganzen Zeug, das stimmt doch überhaupt alles gar nicht und das sind doch alles nur blöde Theorien, hat doch irgendwann einer mal aufgeschrieben, bis hin, dass man sagt, die Bibel ist nicht okay, die haben doch so viele Leute handschriftlich abgeschrieben und so viele Argumente gibt es gegen das Christentum und dann kommt man so in Anfechtung, in Zweifel hinein. Was viel schlimmer eigentlich hier in Deutschland ist, das ist so eine gewisse Gleichgültigkeit. Man kommt in so einen Trott rein, ich habe mich mal für Jesus entschieden und jetzt gehe ich jeden Sonntag zur Kirche und es ist alles so trottmäßig, gleichmäßig und dann wird man so ein bisschen gleichgültig, lau, sagt die Bibel dazu. Und man ist dann nicht mehr so Feuer und Flamme mit der Sache dabei und man lässt sich auch schnell ablenken oder macht dieses oder jenes, was einem wichtiger erscheint, als mit Gott in Verbindung zu treten. Und auch diese Sachen sind da. Und dann gibt es ein Problem, das ist die Sünde. Sünde ist einfach nicht zu verharmlosen. Wir müssen da immer wieder drüber sprechen. Manchmal denkt man ja so, der alte weiße Mann, der drückt ja ewig ein Auge zu und alles ist super und da brauchen wir uns keine Gedanken machen, so als Christen. Aber Sünde ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Sünde vergiftet nämlich auch, genau wie das Schlangengift, die Menschen dort zum Tode gebracht hat, bringt auch die Sünde etwas in uns zum Sterben. Jede Sünde, ob sie groß oder klein ist, Gott macht da keinen Unterschied, hat auch immer eine Auswirkung auf unser Leben. Und dann gibt es ja die berühmt-berüchtigte Lieblingssünde, die wir alle irgendwo vielleicht auch kennen, wo wir immer wieder reinfallen. Wir bemühen uns so sehr und fallen immer wieder rein und machen dann immer wieder die gleichen Fehler. Und da brauchen wir gar nicht so weit werfen. Das hat jetzt nicht unbedingt immer mit Pornografie oder anderen Dingen zu tun, so diese Süchte, die in unser Leben vielleicht manches Mal hineinkommen. Das kann auch eine gewisse Lieblosigkeit sein. Das kann eine gewisse innere Härte sein, Menschen gegenüber, dass wir gleichgültig werden der Not anderer Menschen und so weiter. Das kann Egoismus sein. Ich bin doch eigentlich der Beste und der Tollste und das, was ich denke und sage, das ist das Beste. All das sind Sünden. Sünden, die Menschen kaputt machen. Oder dann gibt es auch andere Dinge, die viel existenzieller vielleicht für den einen oder anderen sind. Man wird plötzlich arbeitslos. Man weiß nicht, wie man seine Familie ernähren soll. Man kriegt andere Probleme auf der Arbeit. Es gibt plötzlich Arbeitskollegen, die finden einen gar nicht mehr so toll und meckern und motzen rum. Vielleicht ist es auch der eigene Chef, der einen mobben will oder vielleicht loswerden will. Und das hat natürlich auch finanzielle Folgen. Wir kriegen es nicht mehr gebacken, unser Leben zu führen. Hier in Deutschland ist der Lebensunterhalt ziemlich hoch, also man muss ziemlich viel verdienen, dass man so im Durchschnitt leben kann. All das sind Dinge, die irgendwo ja auch den Menschen, den Christen dann auch bedrohen. Und so könnte ich jetzt ganz viele weitere Beispiele gebrauchen. Also Gelegenheiten, wo wir ja in Not kommen, außer Schlangen vielleicht, die gibt es in unserem Land auch genug. Und dann machen wir Christen vielleicht oft auch das Problem, dass wir es genauso machen wie die Israeliten. Viele haben gedacht, sag mal, Mose, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Warum baust du da irgendeinen Stab? Das sieht doch lächerlich aus. Ich weiß nicht, wie künstlerisch schön der jetzt gestaltet war. Aber warum sollen wir den angucken? Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Was soll das jetzt bewirken? Warum sollen wir auf eine Schlange gucken, die da in irgendeiner Weise aufgerichtet wurde? Und dann suchen wir selbst nach Lösungen. Und das ist eigentlich das Standardmodell, würde ich mal sagen, jedes Menschen. Ja? Wir schaffen das. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann versucht man eben halt, man geht zum Arzt, man macht dies, man macht jenes, was ja auch alles nicht verkehrt ist, was ich jetzt auch nicht verteufeln möchte, aber man versucht selbst irgendeine Lösung zu finden. Und man versucht dann eben halt irgendwie die Sache zu überbrücken oder besser zu machen. Manche stecken dann den Kopf in den Sand und sagen, irgendwann geht die Krise ja sowieso an mir vorbei. Ich muss nur genug Geduld haben und warten. Manche werden aktiv und richtig hektisch. Und man strengt sich an und strengt sich an, beißt die Zähne zusammen und versucht, irgendwie mit dem Problem klarzukommen. Am Beispiel der Sünde zum Beispiel merkt man, dass das schwierig ist. Wenn du so eine Sünde hast und kommst davon nicht los, dann ist das immer so eine Sache, du sagst, das ist Mist, das will ich nicht mehr, strengst dich an, schaffst es auch eine Zeit lang, kommst durch und dann wirst du irgendwie müde oder bist abgelenkt oder sonst irgendwas und bums, bist du wieder drin. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, das geht immer so auf und ab, auf und ab. Und immer hat man das Gefühl, was hat das jetzt alles für einen Sinn und ich muss ständig wieder hin. Oder auch, was wir oft merken bei Christen, ist, dass sie so eine gewisse Angst vor Gott haben. Sie wollen ihm gefallen. Das ist ja auch korrekt und richtig. Wir wollen ja Gott gefallen. Aber sie verwechseln dann Gefallen mit Perfektsein, mit Vollkommenheit, Sündlosigkeit. Gefällt Gott unsere Sündlosigkeit? Das ist so diese Frage, unsere perfekte Art, dass wir immer super sind und immer gut sind. Und dann versuchen sie durch viele gute Taten, durch bestimmte Handlungen, Gott wohlgefällig zu stimmen. Die Bibel sagt in Römer 2, dass das nicht möglich ist. Römer 2 sagt ganz klar, es gibt nicht einen Menschen auf der Erde, der Gott gefällt. Nicht einer. Vernichtend, aber wahr. Wie komme ich jetzt aber da raus? Und ich glaube, da gibt uns die Bibel eine ganz verrückte, ja, ich möchte schon fast sagen, einfache Lösung, um damit wieder rauszukommen. Schaut einmal, als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihn aus Erde gemacht. Ihr kennt ja die Schöpfungsgeschichte, er hat so ein bisschen Lehm genommen und hat da so ein bisschen rumgeformt, also aus ganz natürlichen Materialien, und hat so den Körper des Menschen geformt. War es das? Genau, er hauchte in seinen Odem ein. Und das vergessen wir oft. Wir bestehen aus zwei Teilen. Im Grunde genommen sind wir Hybriden. Ihr wisst, was ein Hybrid ist, ne? Schaut euch diese Edelrosen an, das sind alles Hybriden. Die haben so einen Wurzelstock aus einer ganz normalen deutschen, hätte ich fast gesagt, Standardrose, die so ganz kleine Blüten nur hat, und dann wird die veredelt mit einer Edelrose, damit sie winterfest wird. Das ist ein Hybrid, ja? Eine Mischung aus zwei Wesen, und das sind wir auch. Und das vergessen wir oft. Wir sind nicht alleine nur Menschen, die jetzt aus unserem Körper bestehen. Wir sind mehr. Der Körper ist genial, also kann man nicht anders sagen. Das Beste, möchte ich sagen, was je jemand erfunden hat, das ist unser Leib. Ja, genial. So genial, dass unsere Wissenschaft immer noch nicht so weit ist, dass sie alle Geheimnisse des Körperlichen ergründen konnte. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber das ist nur ein Teil unserer Persönlichkeit. Das andere, das ist Gott, der sein Lebensodem, oder sagen wir mal anders, der einen Teil von sich in uns hineingeblasen hat. Wir sind auch ein Stück weit mit dem göttlichen Odem beschenkt worden. Und dieser Odem, der jetzt bei Adam und Eva noch unglaublich stark vorhanden war, ist durch den Sündenfall fast zerstört geworden. Ja, das muss man dazu sagen. Es ist eigentlich nur noch eine Ruine übrig geblieben. Und diese Ruine, das ist das, was wir allgemein als unser schlechtes Gewissen bezeichnen. Da merkt jeder normale Mensch, der jetzt nicht an Gott glaubt, hoppla, das ist eigentlich nicht richtig. Er hat dann aber die Freiheit zu sagen, ich richte mich danach oder ich richte mich nicht danach. Ich lebe jetzt nach dem oder ich lebe nicht nach dem, was mein Gewissen mir sagt. Das ist komischerweise in jedem Menschen mehr oder weniger stark vorhanden. Und wenn ein Mensch ständig dagegen verstößt, gegen sein Gewissen, dann wird das Gewissen kleiner. Deswegen gibt es Schwerverbrecher, Menschen, die anderen umbringen können. Das sind einfach Menschen, die ständig und oft gegen ihr eigenes Gewissen gehandelt haben. Jesus jetzt, als er auf die Welt kam, hier lebte und dann am Kreuz gestorben ist, hat dieses Problem wieder beseitigt. Er hat uns eigentlich wieder in diesen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, fast paradiesischen Zustand zurückgeführt. Er hat nämlich das, was in uns kaputt gegangen war, das Göttliche, wieder in uns hineingelegt durch den Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt und der bei unserer Bekehrung in uns hineinkommt. Und dieser Heilige Geist, der wirkt jetzt in uns. Das ist also eine Wiederherstellung, die ist nicht hundertprozentig, weil leider unser Leib nicht erlösungsfähig ist. Deswegen sterben wir, deswegen werden wir krank, deswegen haben wir ähnliche Probleme wie alle anderen Menschen auch. Das ist halt einfach, unser Leib kann nicht erlöst werden. Lest mal den Römerbrief, dann werdet ihr das sehen. Aber der Geist ist wiederhergestellt worden. Und dieser Geist, das ist das, was uns Menschen jetzt verändert. Und wenn wir das vergessen, dass der Geist, der eigentlich unsere Göttlichkeit zeigt, das Wichtigste in unserem Leben ist, ja, dann kommen wir in die Bredouille. Dann versuchen wir natürlich immer körperlich oder sagen wir mal im Machbarkeitsdenken zu bleiben. Und Machbarkeitsdenken bedeutet, ich muss mich anstrengen, ich muss versuchen, Gott zu gefallen, ich muss dieses tun, ich muss jenes tun. Und dann kommen so Aussagen, wie oft muss ich die Bibel lesen, wie oft muss ich in den Gottesdienst gehen, darf ein Christ in die Diskothek gehen, darf ein Christ das tun, darf ein Christ jenes tun. Das sind alles, ich möchte mal sagen, menschliche Ausdrucksformen, die mehr aus der Religiosität kommen und nicht aus dem Geist. Ja, weil der Geist denkt ganz anders. Den interessiert diese Sachen nicht so sehr, sondern er möchte etwas anderes sehen. Mir ist einfach klar geworden, wenn wir mit Gott leben und mit Gott leben wollen, dann gibt es einen Unterschied zur Religiosität, einen ganz gravierenden. Normalerweise sagt man doch, wenn ich Christ bin, dann muss ich mich an die Verhaltensregeln halten. Dann muss ich bestimmte Dinge tun, damit ich gerechtfertigt bin. Ja? Und dann denken wir oft, ja, um Gott zu gefallen, muss ich viel Bibel lesen, muss ich viel beten, muss ich eben meinen Zehnten geben, muss ich diese Dinge tun und jene Dinge tun. Am besten wie die Roll Ranger, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, jeden Tag eine gute Tat, ja, so. Vielleicht waren das aber auch die anderen Ranger, keine Ahnung. Aber solche Dinge, ja, ich versuche mit meinen Taten auf der richtigen Seite zu bleiben. Und da strenge ich mich an und versuche das hinzukriegen. Als Jesus hier auf der Erde war, hatte er eine Gruppe von Menschen, mit denen er am meisten Ärger hatte. Und das waren die Pharisäer. Was wir oft vergessen ist, die Pharisäer waren eigentlich eine Erweckungsbewegung. Die wollten das Judentum wiederherstellen in seiner ursprünglichen Art. Das waren eigentlich Leute, die es vollkommen ernst gemeint haben. Die waren richtig feurig, das Judentum, das Gesetz Gottes, wieder so eine Beachtung schenken zu lassen, dass das Judentum wieder stark wurde. Also das waren keine Idioten oder Spinner oder sonst irgendwas. Das war die geistliche Elite des Volkes Israel, das muss man mal ganz krass sagen. Aber bei all dem Halten der Gesetze haben sie die Liebe vergessen. Und das war das Problem. Sie haben eigentlich das Wichtigste vergessen, nämlich, dass wir Menschen nicht nur körperlich sind. Wenn der Mensch körperlich wäre, dann würde das richtig sein. Dann würden wir durch das Halten bestimmter Richtlinien Gott wohlgefällig stimmen, oder? Das wäre dann alles materiell. Alles das, was wir sind, ist dann die Materie, und dadurch, dass mein Körper und mein Verstand etwas sagt und tut, wäre doch alles in Ordnung. Funktioniert aber leider nicht. Und deswegen wollte Gott noch etwas anderes. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und er hat etwas getan. Er hat den ursprünglichen Zustand unseres Geistes wiederhergestellt. Er hat uns erlöst. Und jeder, der dieses Opfer annimmt, bekommt den Geist Gottes in sich hinein. Das ist ein Angeld auf die Ewigkeit. Das ist etwas Wunderbares. Du bekommst etwas Göttliches zurück, was Gott dir eigentlich von Anfang an geben wollte. Manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da hört man eine Predigt und der predigt, der sagt so etwas in einem Nebensatz und mit einmal macht das in dir Klick und du sagst, jupp. Und so ist es mir in Frankfurt letztes Mal gegangen. Ich muss euch ganz offen sagen, ich weiß gar nicht mehr, worüber der eigentlich gepredigt hat. Aber nicht über das Thema. Und da ist mir etwas klar geworden. Er hat einen Satz gesagt. Als Jesus am Kreuz hing, kurz bevor er starb, hat er einen Satz gesagt. Kennt ihr den? Okay, ja, aber ich will noch auf einen anderen hin. Genau, es ist vollbracht. Punkt. Also, mal jetzt ganz krass gesagt, Jesus hat seinen Job erfüllt, oder? Ende. Und dieser Satz, das war für mich irgendwie so ein Stück Rema, ich weiß nicht warum, der hat mir klar gemacht, das bedeutet doch, wenn Jesus in mir wohnt, dann ist Ende Gelände, ja, fertig. Oder? Dann ist es vollbracht. Ich bin der Anfänger und Vollender eures Glaubens, sagt Jesus. Das fiel mir dann natürlich sofort ein. Ihr wisst ja, als Pastor kennt man die Bibel so ein bisschen und dann kommen gleich Parallelen und alles da im Kopf. Aber mir ist irgendwie klar geworden, Jesus hat es in uns vollbracht. Das Erlösungswerk, dein Erlösungswerk, ist vollbracht. Das, was du jetzt tust, ja, das ist, dass du das im Glauben annimmst, mehr nicht. Das ist aber kein Werk oder keine Tat, sondern das ist einfach nur das Bewusstwerden, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ich habe fertig. Alles gut. Ja. Ich kann jetzt sterben und bin bei Jesus. alles gut, alles fertig. Oder seid ihr anderer Meinung? Ihr merkt das, sobald an dem Punkt, wenn ihr an die Entrückung denkt und Angst bekommt, dann merkt ihr, dass das nicht so ganz fertig ist, oder? Sondern, dass ihr da Zweifel dran habt. Aber das ist eigentlich Unsinn, weil Jesus hat es in dir vollbracht. Und jetzt kommt es darauf an, eigentlich nur noch deine Blickrichtung zu ändern. Und das ist der Vers, auf den ich heute eigentlich hinausgewollt habe, dass du genauso wie der Mose diese Schlange aufgerichtet hat, hat Jesus sein Kreuz aufgerichtet. Und immer, wenn du in Not gerätst, immer, wenn deine Lieblingssünde dich lockt, immer, wenn du Zweifel in deinem Leben bekommst, immer, wenn irgendwas ist in deinem Leben, dann ändere deine Blickrichtung. Dann schau nicht auf den Body, der das jetzt vielleicht verursacht, oder auf das Problem, sondern dann schau auf Jesus. Und dadurch, dass du deine Blickrichtung änderst, akzeptierst du nämlich eine ganz einfache Tatsache: Es ist vollbracht. Es ist fertig. Jesus hat in mir es vollbracht. Er hat es vollbracht. Meine Erlösung ist fertig. Ja? Oder wie es Paulus ausdrückt: Das, was ich hier auf der Erde noch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich erlöst und teuer erkauft hat, oder so ähnlich. Ja? Das hatte Paulus begriffen. Er hatte begriffen, das, was wir jetzt leben, nachdem wir Christ geworden sind, leben wir nur noch im Glauben. Wir leben in dem Glauben, Jesus hat es fertig gemacht. Jesus hat es vollbracht. Es ist vollbracht, die Erlösung ist zu Ende. Und nur wenn du ganz massiv gegen Jesus vorgehst und sagst, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, könntest du eventuell das wieder verlieren. Aber das ist wirklich etwas, wo man schon sehr massiv sein muss. Und sehr, ich sag mal, blöd. Ja. Aber wer tut das schon? Wir alle glauben doch daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir glauben daran, dass er auferstanden ist. Und er ist tatsächlich das, dass er für uns die Sache erledigt hat. Und alles das, was uns betrifft, betrifft jetzt ihn. Das heißt, er ist in dir, weil du bist jetzt ein Hybride, wieder ein hergestellter Hybride, möchte ich mal sagen, mit dem Geist Gottes in sich. Und wenn du dich auf das Geistliche, also auf Jesus konzentrierst, dann hat er alles vollbracht. Und so verstehe ich jetzt mittlerweile auch Bibelstellen, wie der Johannes sagt, wer in Jesus ist, der sündigt nicht. Ja, super. Vorher habe ich immer gedacht, wie soll das gehen? Ja? Ich sage nicht, dass ich nicht mehr sündige, Gott bewahr mich, dass ich hier was Falsches sage, aber wenn ich mich an Jesus halte und auf ihn schaue und glaube, dass er das Problem gelöst hat, dann habe ich eine gute Chance, davon zu kommen und es nicht zu tun, was ich vielleicht sonst hätte getan. Ja? Weil das Problem der Sünde, das kennt ihr, das ist immer dieses Nachbarsgarten, da geht es immer viel besser, die haben alle viel süßere Kirschen und so weiter. Ja? Also da hat man immer dieses Gefühl, dass die Sünde einlockt und sie verarscht einen ja auch oft, Entschuldigung, wenn ich das Wort gesagt habe, sie veräppelt einen oft und versucht immer uns wieder dahin zu führen, dass sie sagt, wir haben etwas, ich habe etwas anzubieten, was viel, viel besser ist als das, was du jetzt hast. Das ist ja so dieses Ziehen und Locken. Aber wenn du auf Jesus schaust, dann erkennst du ganz schnell, dass das alles Unsinn ist. Und du merkst, da ist jemand in mir, der hilft mir. Und glaubt mir, man kann so viel selbst machen. Gott hat uns ja mit einem exzellenten Verstand ausgerüstet. Gott hat uns mit einer inneren Stärke ausgerüstet, mit viel Dingen, wenn wir unsere Wissenschaft anschauen, das ist ja schon super, was die da alles zustande kriegen. Das ist alles von Gott auch gewollt und richtig. Aber die geistlichen Dinge kriegst du nicht in den Griff. Und wenn du die genauso versuchst, mit Machbarkeitsdingen zu, in den Griff zu kriegen, dann wirst du scheitern. Heiligkeit bedeutet nicht, ich bin jetzt so weit, dass ich so viel innere Kraft aufgebaut habe, dass ich nichts Böses mehr tue. Das ist ja so unsere Denke oft. Ja? Ich bin so perfekt, ich bin so kräftig und so stark in dem Herrn, vielleicht sagt manche das auch, dass ich nichts Böses mehr tue. Das ist Unsinn. Das schaffst du nicht. Du schaffst aus deiner eigenen Kraft kein Leben, wie Gott es sich wohlgefällig darstellen würde. Das schaffst du nicht. Aber als Hybrid hast du die Möglichkeit, Jesu Stärke in dir zu haben. Mit seiner Stärke und mit seiner Hilfe die Dinge zu lösen. Und das finde ich so schön, dass diese Unmöglichkeiten eben gerade dadurch zu Möglichkeiten werden. Gerade wenn du merkst, ich bin mit der Nase schon an der Wand, es geht nicht weiter, ich habe keinen Ausweg mehr. Dann kannst du dich umdrehen und kannst sagen, ich schaue auf Jesus. Entweder du hilfst mir jetzt oder ich gehe hier an dieser Stelle unter. Und du wirst merken, du gehst nicht unter. Gott hat immer eine Hintertür. Gott hat immer irgendwo einen Weg. Entweder durch die Mauer, um die Mauer, neben der Mauer, keine Ahnung. Gott hat immer einen Weg. Manchmal ist die Mauer auch gar nicht da. Wir haben uns die nur eingebildet. So wie früher bei den Flugzeugen mit der Schallmauer. Die gab es ja eigentlich faktisch auch nicht. Es war ja nur ein Steuerungsproblem, was sie hatten. Sie mussten da ein bisschen was verändern an den Flugzeugen und schon konnten sie die angebliche Mauer überbrücken. Ja. Mauern sind manchmal nämlich auch eingebildet. Aber Gott hat das nicht. Gott kann weiterführen. Und ich bin so froh, wenn ich mir überlege, dass für Gott das Machbarkeitsmäßige eigentlich unsinnig ist. Er kann alles. Ja. Selbst die Wissenschaft hat festgestellt, dass es keine Naturgesetze mehr gibt, sondern nur Naturwahrscheinlichkeiten. Die größte Wahrscheinlichkeit, dass es immer so und so abläuft, hat mir jedenfalls mal einer gesagt. Ja. Klar ist das jetzt eine gewisse Sicherheit, weil es ja meistens so passiert. Aber mir zeigt das auch, da gibt es eine Hintertür, dass Gott nämlich manche Naturgesetze aufleben kann. Und so sehe ich auch manche Wunder im Alten Testament, die faktisch gesehen unmöglich sind, die Gott einfach gemacht hat. So gab es Manna aus der Wüste, ich weiß gar nicht, wo das herkam. So fehlt ein Tag, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, da hat er plötzlich einen Tag rückwärts laufen lassen, die Sonne. Wenn ich mir das physikalisch vorstelle, dann sträuben sich mir sämtliche Nackenhaare. Irgendwie hat er das gemacht, ja. Es fehlt ein Tag. Da hat einer gesagt, ich will ein Zeichen von dir, lass die Sonne doch mal rückwärts laufen. Der hat es gemacht. Keine Ahnung wie. Also ich mir vorstelle, faktisch gesehen müsste es bedeuten, die Erde bremst ab. Da wären wir wahrscheinlich schon alle runtergeflogen. Und dann beschleunigt er in die andere Richtung, 24 Stunden, bremst wieder ab und beschleunigt wieder in die andere Richtung. Also wie soll das gehen? Das ist schon recht merkwürdig. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen naiv, aber irgendwie hat Gott das gemacht. Keine Ahnung warum. Und wieso, aber es ging. Ist schon ein Riesenwunder, oder? Aber Gott kann. Gott kann alles. Oder eine Sturmstillung. Zack, ist der Sturm weg. Jetzt überlegt euch doch mal, wenn ein Sturm aufhört zu blasen, wie lange dauert das, bis die Wellen sich beruhigt haben? Das dauert auch ein paar, weiß nicht, mindestens eine Stunde oder wie auch immer. Das ist ja eine Riesenmasse, das Wasser, oder? Bis sich das wieder so langsam beruhigt. Und für die Jünger, bumm, zack, flaches Wasser. Alles super. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Er hat es geschafft. Glaubt ihr nicht, dass er auch für die kleinen und großen Probleme unseres Lebens eine Lösung hat? Habt keine Angst. Ändert eure Blickrichtung. Das ist mein Tipp für euch. Ändert die Blickrichtung, wenn ihr in Schwierigkeiten seid und in Problemen. Dann guckt nicht auf eure Füße. Da gibt es nichts Interessantes, glaubt mir, sondern schaut nach oben zu dem Anfänger und Vollender eures Glaubens. Schaut euch auf den, der gesagt hat, es ist vollbracht, es ist fertig. Ja? Alles hat er in mir vollbracht. Es gibt keine andere Lösung für dich als dass du auf ihn schaust. Und so wie die Israeliten gesund wurden, als sie auf die Schlange geguckt haben, so wirst du die Erlösung erleben, wenn du aufs Kreuz schaust in deiner Situation. Probiert's mal aus, vielleicht klappt's ja. Ja? Amen.